Wir haben so viel entdeckt in diesen Weihnachtstagen, aber das Wichtigste soll uns heute groß werden. Ob wir ihn haben, so spricht die Bibel vom Glauben, Jesus haben. Wenn ich nur ihn habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir singen vom Lied 72. Das ist ein Lied zum Erscheinungsfest. Da geht der Gedanke hinaus in die weite Völkerwelt der Religionen, dass doch Menschen Jesus erkennen. Inzwischen ist unser eigenes Land und unser europäischer Kontinent so dunkel, dass diese Gebetsbitte ganz besonders auch für unser Land und für unsere Stadt gilt. 72, wir singen alle 6 Verse. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist das Licht der Welt und du bist so herrlich in diese Welt gekommen. Die Engel haben es den Hirten verkündet und die Magier haben deinen Stern gesehen. Und doch ist so viel Zweifel und Unglauben da, bis hinein in unser eigenes Herz. Und da wollen wir dich bitten, dass dein Heiliger Geist uns gewiss macht, uns überführt. Du musst selbst uns dein Zeugnis geben und dein Wort bekräftigen. Wir wollen heute Morgen nicht bloß zusammenkommen und reden und hören, sondern du selber musst uns den Glauben fest und gewiss machen und so vor Augen treten, dass wir dich finden, dich erkennen, den Heiland der Welt. Und da bitten wir dich, dass du jetzt auch bei uns allen Unglauben, allen Zweifel wegnimmst. Du weißt, was uns heute Morgen auch im Innersten bewegt. Wir wollen das dir jetzt in der Stille sagen. Wer dir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern hat das Licht des Lebens. Amen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 66. Wir singen die Verse 1 bis 3 und dann den 7. Vers 66. Lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Jetzt haben Sie die Bibel in Ihren Reihen, dort ist es Seite 228. Im Neuen Testament Epheser 1, von Vers 15 bis 23. Das ist ein Abschnitt, der ist ganz schwierig zum Verstehen, weil Paulus alles hineinpackt, was er von Christus sagen will. Und das sind so gefüllte Worte, wenn man das so hört, dann rauscht das an uns vorüber. Deshalb ist gut, wenn Sie mitlesen. Ganz wunderbar von ihm beschrieben, dass das Hauptproblem in unseren Augen liegt. Nicht Christus ist kompliziert. Das ist ganz einfach. Da lässt sich von Kindern finden. Unsere Augen sind blind für die Realität Jesu Christi. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Manche von ihnen, die waren schon in Ephesus und haben das auf den Spuren der ausgegrabenen Stadt gesehen, was es für eine religiöse Stadt war im Diana-Kult. Und Paulus sagt, das Wunder, dass diese Leute plötzlich Christus erkannt haben, den wirklichen, lebendigen Christus. Gedenke euer in meinem Gebet, dass der Herr, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, über alle Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es wird so viel vom Christkind geredet, wir wollen von Christus reden, von seiner riesigen Macht, von seiner wunderbaren Herrschaft. Und er will uns Leben geben. Wir singen dieses Lied, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, in diesem Liedheft 809. 809, du gibst das Leben. 1. Johannes 5, Seite 268 in den Bibeln, 1. Johannes 5. Jetzt geht es also um die Frage, wie kommt man zu Jesus in eine ganz enge Beziehung? Wie kann man Jesus haben? So ganz intensiv. Von 11, Vers 11 bis Vers 13, das, was davor steht, gehört eigentlich noch mit dazu, wie Gott ein Zeugnis gibt von Jesus und der Geist Gottes dieses Zeugnis bekräftigt, dass Jesus der Gottessohn ist. Ich sehe bei Johannes so wunderbar, wie er das so ganz klar herausstellen kann. All die großen Offenbarungen Jesu hat er so gut zugehört und dann so gezeigt und dann in diesem Brief. Nun von Vers 11 ab. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gibt, nein, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wir haben das gerade so schmetternd gesungen. Wir haben die Fülle. Haben Sie die Fülle des Lebens? Oder sind Sie immer noch auf der Suche? Haben Sie jetzt die Fülle des Lebens? Oder träumen Sie immer noch von irgendeinem Zukunftsstand, in den Sie mal hineinwachsen? Jetzt durch Jesus ist uns die Fülle gegeben. Das ewige Leben ist in seinem Sohn gegeben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Oder wir sagen noch verkürzt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. In einem Labor in der indischen Millionenstadt Bombay ist ein Unglück passiert. Unbemerkt von den dort arbeitenden Wissenschaftlern ist aus einer Flasche Nervengas ausgetreten. Und man hat es erst gemerkt, als einer dieser Forscher, ein Wissenschaftler, bewusstlos zusammenbrach. Er hieß Biswanath Chowdhury. Man hat ihn sofort ins Krankenhaus gefahren, war bewusstlos, er war 9 Tage lag er im Koma, man hat ihn 35 Tage künstlich beatmet und stellte dann fest, der Mann ist hoffnungslos gelähmt. Da waren Krankenschwestern, Christen, die haben für diesen Mann gebetet. Und da ist passiert, dass dieser Mann, von Haus aus manchmal war er Hindu, Jesus annahm. In seinem unvorstellbaren Leiden. Wenn ich so Geschichten höre, geht mir es wie Ihnen. Da sage ich, also, wie soll das zugehen? Ich kenne viele Leute, wenn denen ein schlimmes Unglück passiert oder wenn sie unheilbar krank werden, dann verfluchen sie Gott, dann werden sie an Gott irre. Dann rufen sie, wie kann Gott das zulassen? Und sie empören sich. Und sie werden schwermütig und verbittert. Was ist denn da passiert, dass plötzlich ein schwer kranker Mensch, dem alle Lebenshoffnungen zerstört werden, dass der auf einmal an Jesus gläubig wird? Durch große Rehabilitationsmaßnahmen hat man erreicht, dass er schließlich Rollstuhl fahren kann, aber dieser Biswanath Chowdhury ist dann mit seinem Rollstuhl nach Dhaka gegangen und hat dort versucht, Christen zuzurüsten. Er ist einer der eifrigsten Missionare in ganz Bangladesch. Da gibt es kaum Christen. Vielleicht weniger als 0,5% in der Bevölkerung und wirklich tief Bibelgläubige, das vielleicht nochmal der 10. Teil davon. Und er hat dort angefangen mit ein paar Leuten, wie das heißt, so ein Jüngerschaftstrainingscenter. Und da hat er jetzt in der Zwischenzeit fast 300 Evangelisten und Pastoren ausgebildet. Und er brennt davon, Menschen von Jesus zu sagen. Was ist denn das? dass plötzlich einer, der vorher das nie begriffen hat, kommt das durch die Krankheit, dann müssen alle Kranke Christen werden. Stimmt ja auch nicht. Da lästern ja so viele, viele verzweifeln an Gott. Was ist das bloß, dass einer hier das fassen kann? Nun, der springende Punkt war, bei diesem Mann, er hat Jesus, wie wir sagen, angenommen. Er hat ihn als seinen Herrn angerufen. Er hat ihn an ihn geglaubt. So ist er auch hier beim Johannes genannt. Das ist der springende Punkt. Wer glaubt an Jesus, der erfährt das, der bekommt das Leben. Ich weiß, wie provozierend die Aussage ist, als wir vor über 20 Jahren den Gemeindetag im Neckarstadion hatten mit dieser schönen Losung, wer Jesus hat, hat das Leben. Da kam ein junger Mann aus einem Bibelkreis und sagte, er hat furchtbaren Ärger bekommen mit einem Theologen, der gesagt hat, so darf man das ja nicht sagen und so, das klingt so sicher und so weiter. Bis ich dann zu ihm gesagt habe, hast deinem Freund auch gesagt, dass das ein Bibelwort ist, ein apostolisches Wort, ein Wort aus dem Evangelium. Wer Jesus hat, hat das Leben. So steht es im Wort Gottes und das will doch der Grund unseres Glaubens sein. Natürlich klingt das provozierend. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus natürlich als den Gottessohn und Herrn. Am nächsten Sonntag ist ja ein ganz großes Ereignis in unserer Stadt. Manche haben schon gewähnt, ich sei im Urlaub. Nein, wir rüsten uns schon seit vielen Wochen und Monaten auf die große Jugendmissionskonferenz auf dem Killesberg. Wir hatten noch einige tausend junge Leute. Wir freuen uns, dass wir vor der CMT noch die Räumlichkeiten bekommen. Und wir bitten Sie auch, dass Sie betend hinter diesem Tag stehen, dass dort auch junge Menschen etwas entdecken vom weltweiten Wirken Jesu in allen Völkern und Nationen. Etwas ganz Großes, dass das noch einmal stattfinden kann. Mission, das ist ja überhaupt interessant. In den Kirchen, in vielen Kirchen wird Mission ganz klein geschrieben. Das ist auch immer vielleicht nur ein kleiner Kreis von Freunden, die dahinter steht. Aber umso eindrucksvoller ist ja die Missionsbewegung. Und da darf ich es Ihnen nochmal zeigen. Wenn Sie sich in Ihrem Kopf zusammenrechnen, was für die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus an Hunderten von Millionen Mark gegeben wurden, was Menschen an Liebe eingesetzt haben, ehrenamtlich, ihre Kraft, was die Leiden ertragen haben, wie viele ihr Leben und ihre Gesundheit geopfert haben, ihr Familienleben aufs Spiel gesetzt haben. Mit Kommando können sie das gar nicht machen, mit einem Kirchenregiment überhaupt nicht. Das kann nur freiwillig gehen. Das können sie nicht mit riesen Geldbeträgen in Gang setzen, da können sie Menschen Bombengehälter zahlen, es würde nie den Effekt haben. Sie können das überhaupt nicht erreichen, auch nicht mit einer Werbeaktion, dass Sie den Menschen das einreden, sondern was ist der Grund der Missionsbewegung? Wieder der gleiche. Es sind alles Menschen, die Jesus in ihrem Leben entdeckt haben als Herrn. Und wer Jesus gefunden hat, das Leben, die Fülle, die Freude mit Jesus, was das für mich bedeutet, der kann es gar nicht mehr lassen, sagt, ich muss das einfach weitersagen, ich muss meine Kraft einsetzen, dass noch viele Menschen das erfahren und ich will hinter dieser Bewegung stehen, dass noch viele das entdecken. Und darum ist da so ein Schubkraft da, so ein Motor, so ein Antrieb. Jesus entdecken, was er mir bedeutet und dann treibt das mein Leben weiter, für viele andere ihnen das zu sagen, erfüllt und glücklich und Freude. Aber jetzt beschreiben wir es immer außen und jetzt will ich das an diesen Worten von dem Johannes noch einmal zeigen. Und ich nehme auch die Verse, die da vor noch stehen, mit hinein. Zuerst möchte ich darüber reden, das ist viel mehr, als alle Welt bieten kann. Wenn Sie nachher, nach dem Gottesdienst wieder mit, ich sage immer, normalen Menschen reden, also mit Ungläubigen, die so im Leben stehen, die verstehen sie ja nicht. Sie kommen so begeistert da zurück und die schütteln nur den Kopf, denn die sagen, also, wer Geld hat, der hat das Leben. Merken Sie, was wir heute Morgen was Verrücktes hier predigen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Geld hat, hat das Leben. Wer in Aktien investiert hat im Jahr 1997, der hat das Leben. Oder Sie können es jetzt auch sagen, ich bin jetzt so ein Materialist. Also, wer liebe Kinder hat, der hat das Leben. Wer ein holdes Weib errungen, hat das Leben. Sie können viel einsetzen. Wer noch gut essen kann, das ihm spart, der hat das Leben. Wer reisen kann, wer genießen hat, der hat das Leben. So wird auch jeder vernünftige Mensch in unserer Welt sagen, da liegt das Leben drin. Aber das Erschütternde ist ja, wenn uns ein Stück etwa nur der Gesundheit weggenommen wird, dass auch ganz schnell die Stimmen hörbar werden, ich möchte nimmer leben. Mein Leben ist bloß noch ein Leiden, wenn ich alt werde. Wenn man plötzlich Böses ertragen muss, wenn man durch Schimpf und Schande, ich möchte nicht mehr weiterleben, ich halte das nicht mehr aus, das sinkt unser Leben sofort weg. Das Leben hat sich nur an etwas hingehängt, an etwas aufgebaut, was uns erfüllt hat, kurze Zeit. Jesus hat ja nie mit Menschen gestritten, die andere Lebensinhalte haben. Sie brauchen das anderen auch nicht madig machen. Jesus hat ja einfach bloß immer gerufen, wenn jemand Durst hat, der soll zu mir kommen. Jesus hat gewusst, in all diesen Menschen lebt doch im Verborgenen ein großer Lebenshunger. Und ich habe jetzt ein bisschen gerungen in der Vorbereitung, wie ich es Ihnen verdeutlichen kann. Man kann es nie verdeutlichen, weil man muss es selber erleben. Wer auf der Suche nach einem erfüllten Leben zu Jesus kommt und Jesus in seinem Leben aufnimmt, der macht das nicht, weil Jesus ihm vielleicht einmal aus einer Krankheitsnot geholfen hat oder aus einer wirtschaftlichen Klemme oder aus einer Berufsnot oder aus sonst einer Sorge. Das ist alles der Rand. Das Allerschönste, ich habe in Jesus das Leben gefunden. Was ist denn das Leben? Dass Gott, der Vater, mich lieb hat. Ich verstehe mich ganz neu, obwohl bei Jesus ja offenkundig ist, dass mein Leben voller Versäumnisse und Schuld ist. Aber er hat das alles einfach durchgestrichen und mich angenommen. Er hat mich lieb, er ist bei mir, er lässt mich nicht los. Und auch wenn ich in den Schmutz wieder falle, er zieht mich wieder hoch. Er hat mich angenommen, ich gehöre ihm. Oder wie es da im Johannesbrief dann heißt, wir sind Gottes Kinder. Oder im Johannesevangelium, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist Leben. Das geht sogar so weit, auch wenn meine Gesundheit flöten ist, auch wenn meine Kraft dahin ist, auch wenn ich in schwerem Schmerz und in Trauer bin. Ich habe ja dich und in dir, Herr, liegt mein Lebensziel. Meine Erfüllung, meine Freude, was du gibst, das ist so groß. Deshalb steht das davor im Vers 4, wenn Sie mal in Ihre Bibel reinschauen, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir lassen uns im Glauben nicht mehr Stolpersteine und Schlaglöcher stellen von den Hindernissen und Widerwärtigkeiten des Lebens. Das gehört für uns dazu. Aber die Freude am Leben, die ist unabhängig von den Gütern dieser Welt. Darum hängt unser Glaube auch nicht an Wundern und an Erfahrungen von Wundern, obwohl uns Gott jeden Tag eine Fülle von Wundern gibt. Das Entscheidende ist er selber, die Gemeinschaft mit ihm, seine Liebe, seine Nähe, seine Freundlichkeit. Ich hänge mich nicht mehr an die irdischen Dinge hin, die sind doch nicht mehr das Wichtigste. Sehen Sie, das ist der Grund, wie das geht bei Christen, dass nichts madig gemacht wird, dass man nicht zur Askese aufgefordert wird, sondern dass eine Rangfolge festgelegt, etwas, was in unserem Leben das Wichtigste ist, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer ihn genommen hat und wer ihn gefunden hat, der hat alles. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt erzählt aber der Johannes auch noch, wie man Jesus findet, wie man Jesus annehmen kann. Also in der vorchristlichen Zeit ging eine Menge Irrlehre durch die Gemeinden. Es ist Ihnen zum Trost, dass das schon bei den ersten Christen so war. Unbiblische Lehre. Damals war es die Gnosis, eine Form der Anthroposophie, wie man versuchte, zu Gott vorzudringen, ohne den Ernst des Todes anzunehmen, ohne wirklich Christus und sein Leiden zu verstehen. Das ist ja immer wieder die Gefahr, dass man aus dem christlichen Glauben eine Lehre herausnimmt und meint, das geht um ein paar Gedanken, die man verwirklichen kann. Und da gibt es schon eine christliche Ideologie, christliche Religion. Und der Johannes kämpft leidenschaftlich dagegen und sagt, wisst ihr, was euer Leben ausmacht? Ihr müsst Christus entdecken, den wirklichen Christus, wie Gott ihn uns gezeigt hat. Und da spricht er vom Wasser, vom Blut und vom Geist. Gucken wir nochmal, wo das ist, im Vers 6. Dieser Christ ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Wenn ich früher irgendwo in der Predigt die Stillen gehört habe, da war mir das schon mysteriös, dann habe ich innerlich abgeschaltet. Aber Sie hören jetzt noch zu. Das ist ganz wichtig. Was ist gemeint mit dem Wasser? Der Jesus, der sich taufen ließ von Johannes, der mit dem Volk hinuntergestiegen ist und gezeigt hat, dass er mit meinem falschen und zerbrochenen Leben solidarisch wird. Johannes sagt, das Leben. Verstehst du, Jesus, der sich unter dein schwieriges Leben beugt? Haben Sie Jesus so begriffen? Da finden Sie ihn. Jesus, der mich versteht, mich komplizierten Menschen, wo die anderen immer über mich den Kopf schütteln. Jesus liebt mich. Der, der sich taufen ließ, das meint das Wasser. Was meint dann das Blut? Der, der seine Liebe bewiesen hat zu mir, durch das Opfer seines Lebens. An diesen beiden Eckpunkten hängt es wirklich geschehen. Jesus ist Mensch geworden, der Gottessohn, für mich, um seine Liebe zu mir zu zeigen. Der will in deinem Leben wohnen. So weit kommt er runter, will dein Bruder sein, der sein Leben für dich vergossen hat. Und was ist der Geist? Der das verkündigte Evangelium bekräftigt, so wie es am Pfingsttag passiert ist, dass es sich durch die Herzen bohrt, dass das Wort Gottes sie aufwühlt und gewiss macht. Doch ganz großartig. Und Sie dürfen jetzt in Ihrem Leben, da wo Sie sind, einfach wie Sie heute da sind, sagen, Jesus, jetzt komm du in mein Leben. Das ist so befreiend, dass Jesus uns gar nicht lange Forderungen gibt und Ermahnungen und was wir ändern müssen, sondern ich will bei dir einkehren. Und dann macht er ein Freudenmahl und sagt, du gehörst mir und niemand kann uns mehr auseinanderreißen. Das ist das Leben, dass sie alles, was sie tun, ihre Berufsarbeit, ihre Freuden, ihre Planung mit Jesus teilen. Dass Jesus in ihrem Herzen wohnt und er sie erfüllt. Und das ist der Motor. Das ist dann so groß, wenn sie morgens aufwachen und sagen, wunderbar, dass du da bist. In der Stille der Nacht, du bist doch da, Herr, wenn in ihrem Leben Unglücksnachrichten sie erreichen, dass sie sagen, Jesus, du hast auch diese Sache in deiner Regie. Ich vertraue dir, dass sie ihr Leben zum Schluss in die Arme Jesu legen, dann wenn ihre Leibeskraft in diesem Leben verlöscht, weil niemand sie mehr trennen kann. Und das ist ja das Große, was uns Jesus gelebt hat. Was war denn das Leben Jesu? Für Beobachter immer eigentlich enttäuschend. Jesus war doch ganz arm, Jesus war verachtet, Jesus sah auch nicht aufregend schön aus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Jesus hatte kein Haus, wo er übernachten konnte. Was hat denn Jesus? Jesus hat doch nichts Anziehendes, was für uns Leben wäre. Das Leben war doch, dass dieser Jesus, der nichts hatte, den anderen so viel gab. Als sie ihn hassten am Kreuz, hat er Liebe gegeben. Wo die Schuld der Menschen war, hat er die Vergebung gegeben. Das ist doch so groß bei Jesus, dass er immer etwas dagegen setzt. Gegen meine Schuld, seine Vergebung. Meine Schwäche setzt er seine Stärke. Ist doch so ermutigend, so herrlich. Wir hatten im Silvester den Vers, sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? Unser Gott tut Wunderwerke. Sagt, ob der nicht helfen kann, denn die Himmel untertan. Dieser Herr will Leben sein in mir. Mein Leben verlöscht. Er will mir heute schon dieses grenzenlose Leben aus der Liebe Gottes geben, aus seiner Fülle. Darum triumphiert nicht das Leid, sondern die Freude. Nicht der Hass, sondern die Vergebung und die Liebe. Nicht die Schuld, sondern die Barmherzigkeit. In der Mission wird heute immer wieder natürlich von vielen gesagt, das leuchte Ihnen nicht ein, dass wir da also auch das Evangelium predigen. Das leuchte noch ein, dass man den Menschen dort Computerwissen bringe oder vielleicht Lebensmittel. Sicher. Das werden wir immer tun, wenn man die unvorstellbare Not sieht. Aber dass wir nur nach den Menschen hungern, in den indischen Slums, ist die Frage, was ist mein Leben? Und ihnen zu sagen, Jesus liebt dich, ist das Größte. Du bist nicht vergessen, auch wenn du durch Not gehst. Und bei uns ist der Hunger nach Lebenserfüllung genauso groß. Darum gehen so viele zur Esoterik und zu irgendwelchem Aberglauben, weil sie die Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Vielleicht gerade die Ingenieure und die Techniker und die Wissenschaftler, weil ich meine, das kann doch nicht das Leben sein, mein Wissen. Sondern was ist mein Leben in dieser verlöschenden Welt? Jetzt noch das Letzte. Wie kriegt man Gewissheit? Wie kriegt man Gewissheit? Also Johannes sagt so klar, wer Jesus hat, hat das Leben. Anstößig, eindeutig. Und dieses Wort trifft immer am meisten Ärger in den Kirchen. Kann man ganz einfach erklären. Weil es ja eine Not ist, jede Organisation verbreitet durch ihre ganze Art, verbreitet die Meinung, da liegt der Frieden und da liegt die Geborgenheit. Ich habe immer wieder Sorge, Sie meinen vielleicht auch, Sündenvergebung, das dürfte nur ein Mann im Talar geben, so wie manche dann in der anglikanischen Kirche glauben, nur wenn man in der apostolischen Sukzession lebt, könne man wirklich das Evangelium verkünden. Das ist immer bei allen Organisationsformen so gewesen, wie im Mittelalter bei der Reformation, dass man meinte, die Kirche gibt mir die Gewissheit. Die Kirche ist der Hort des Glaubens. Es gibt bloß einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der eine Mittler ist Jesus Christus. Die Kirche ist dazu da, dass sie auf Jesus hinweist. Und das ist ja immer wieder eine Frage, warum so viele Leute nicht ihres Heils gewiss sind. Wenn man sie fragt, bist du gewiss, wenn du stirbst, dass du bei Jesus bist? Ich hoffe, bin nicht ganz sicher. Weil Mitgliedschaft oder Spenden oder was ich tue oder fromme Pflichten und dass ich bete doch so wie verrückt oder so. Also hilft alles nicht, macht mich nicht gewiss. Was macht mich gewiss? Wer Jesus hat, hat das Leben. Aber wie wird man denn da gewiss? Man kann es ja hören, indem ich an Jesus glaube, mein Vertrauen auf ihn setze. Und da passiert etwas, was Johannes sagt, da kommt der Heilige Geist und macht uns gewiss, er bezeugt es uns. Der Heilige Geist bezeugt es uns. Der Paulus gebraucht mal ein Bild im Epheserbrief von der Versiegelung. Das wissen die noch, wenn man den alten Siegellack genommen hat beim Notar, eine Urkunde macht und dann presst er sein Wappen da ein und das Siegel und jetzt ist der Vertrag gültig. Jetzt tritt er in Kraft, indem er versiegelt ist. Der Heilige Geist macht diese letzte Vergewisserung. Das kann kein Mensch tun, kann keine Organisation tun, keine Urkunde. Die Kirche kann es nur bezeugen. Versiegeln kann nur der Heilige Geist. Und das ist das größte, wunderbarste Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt. Noch mehr als Totenauferweckung. Dass er Menschen gewiss macht. Ich bin immer auch so ungläubig wie Sie. Wenn man dann zu Schwerkranken kommt oder gar mit Ungläubigen redet oder plötzlich erlebt, dass schlimme Unglücksfälle passiert sind, dann soll man Menschen trösten. Was soll ich mit meinen Worten? Und dann tut es der Heilige Geist, man steht atemlos daneben, dass er Menschen im größten Leid, in der größten Not ganz fest und gewiss macht und versiegelt. Und einer sagt, wir haben eine Hoffnung, und eine Gewissheit und eine Geborgenheit, wo die anderen bloß den Kopf schütteln können. Das Leben. In einer Welt des Todes schon das Leben, das ewige Leben, das nicht mehr sterben kann, auch wenn wir sterben. Das hinüberreicht. Und darum ist so wichtig, dass ich meinen Glauben auf Jesus richte und Jesus habe. Hast du Jesus? Hast du ihn ergriffen? Ist er dein Herr? Gehört er dir? Ich will es Ihnen am Schluss einfach so zurufen. Sie meinen immer, wenn Ihre Ängste überwunden sind oder wenn Sie mit Ihren Problemen besser fertig werden und die unter Füße gekriegt, ganz falsch. Das Wunderbare ist bei Jesus, ist, dass man so kommen kann, mit lauter Fragen, dass einer sogar noch im Zweifel kam. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber er kam zu Jesus oder die Frau, die nur das Gewand von Jesus ergriffen hat. Sagt, ich will doch dich, ich suche doch dich. Und sie alle haben ihn gefunden. Ihn, Jesus, den Sohn Gottes, und in ihm das Leben. Und sie waren so erfüllt, so glücklich, obwohl sie äußerlich gar kein unkompliziertes Leben hatten. Da hat sich oft auch gar nichts geändert. Sie haben ein Leben gefunden, das viel höher und viel weiter war als dieses vergehende Leben. Wir haben an Weihnachten so viel geredet über das Kommen Jesu. Jetzt ist wirklich wichtig, dass wir zupacken, dass Jesus unser Leben ist. Paulus schreibt im Philipperbrief im 1. Kapitel, in der Erwartung vielleicht seines baldigen Todes, seiner Hinrichtung in einem sehr komplizierten Prozess, sagt er, was macht Christus ist mein Leben. Ich erfahre in allen meinen Lebensteilen, was ich da habe, in meinem Zellendasein, in meinen Gesprächen, erlebe ich die Gegenwart und Realität des auferstandenen Christus. Das will Ihnen Jesus schenken. Amen. 544, die Verse 1 bis 3 und 7. Lasst uns beten. Du, Herr Jesus, bist das Leben. Und wir suchen noch immer, enttäuscht und oft auch verbittert. Und du möchtest da einfach einkehren. Du willst selbst das Leben sein, die Freude, die Erfüllung. Und wir wollen dich aufnehmen und dich um Verzeihung bitten, wo wir immer noch Beweise von dir gesucht haben. Wir werden deine Kraft und deine Macht erst erleben, wo du Raum bekommst in unseren Herzen. Wir danken dir, dass keiner zu gering ist, keiner zu schmutzig, keiner zu verloren, dass du nicht jetzt einkehren willst. Wenn wir schon wieder auf die Arbeit blicken, die uns nach diesen Festtagen erwartet, auf schwierige Beziehungen mit Menschen, wir wollen, dass du in uns lebst, dass deine Kraft uns treibt, dass dein Geist uns erfüllt, dass deine Liebe und deine Barmherzigkeit unser Reden und Denken bestimmt. Herr, wir möchten, dass auch noch viele Menschen in dieser Welt dich erkennen. Erbarm dich unseres Landes, unserer Stadt. Gib du neues geistliches Leben, auch durch die Dienste unserer Gemeinde. Wir bitten dich um deinen Schutz auch dessen, was hier geschehen kann in unserer Gemeinde, dass du diese Stimme erhältst und auch die Gemeinschaft und den Frieden der Gemeinde untereinander. Wir bitten dich auch für diese Jugendkonferenz am nächsten Sonntag, dass du junge Menschen in deinen Dienst rufst. Wir wissen, dass wir in den letzten Tagen stehen, wo zu den letzten Völkern und Sprachen dein Evangelium durchdringt. Komm bald, Herr Jesus. Und wir bitten dich für alle, die draußen sind und dein Evangelium weitersagen und bezeugen in Wort und Tat, dass du sie jetzt stark machst und dass du selbst auch durch deine Boten redest und dass du deine Gemeinde baust. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz, wo Sie können. Wir wollen noch ein paar Dinge sagen. Am 31. Januar haben wir dieses naturheilkundliche Seminar. Ist unser Karl-Heinz Korff da? Ist immer ein treuer Predigthörer. Da stehen wir auf, Karl-Heinz. Na, vom Sehen kennen wir dich. Freuen uns, ein erfahrener Rettungssanitäter. Und das, was er hier tut, das ist für mich immer wieder ganz praktisch, einfach. Hinten liegen die Zettel, habt ihr noch ausgelegt? Holst du noch schwind, dass man sie hinterlegt, auf irgendwo andere Blätter dann drauf, dass man die mitnehmen kann, wo nochmal genau beschrieben ist, was dort ist. Es geht um ganz einfache Dinge, nicht um irgendetwas Okkultes, was ich da vermute, sondern wie man einfach durch Abhärtung und mit Unterstützung der natürlichen Gaben auch manches in seiner Gesundheit verbessern kann. Der Karl-Heinz Korff hat richtig gesagt, die jungen Leute begreifen oft nicht, dass bei ihnen das am wichtigsten ist. Bei den jungen Leuten kann man noch manches verschieben in der Nahrung und in manchen anderen Praktiken des Lebens. Wenn man so alt ist wie ich, da ist Hopfen und Malz verloren, da ist zu spät. Deshalb richtet sich das ganz besonders an junge Leute, dieses Seminar, und dann auch besonders natürlich an Eltern oder an Erzieher. Das ist etwas, und ich bin froh, dass wir das einmal haben. Dann nehmen Sie die Zettel noch mit. Jugendmissionskonferenz, da liegen auch noch die Zettel da. Und denken Sie am nächsten Sonntag an diese, was sind das, 28 Veranstaltungen, die da gleichzeitig stattfinden. Wir sind so froh, dass es so warm ist und jetzt Skifahren zum Trotz. Wir hoffen, dass es am nächsten Wochenende auch noch so geht. Die Schluss, Kundgebung muss immer im Freien stattfinden. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es wird. Wir haben im Lädle drunten, in diesem Kasten, noch eine ganze Reihe von Quittungen, die wir da unten ablegen. Dann holen Sie die bitte ab aus dem letzten Monat, noch das wissen die Betroffenen. Da legen wir die immer ab bei denen, die im Gottesdienst sind. Und noch ein letztes. Wir haben ja am Silvesterabend dieses kleine Plättchen ausgeteilt, wegen der Probleme, die unsere Gemeinde begegnen, was da auf uns zukommt. Und da war das angesprochen wegen der Ummeldungen. Jetzt, die am Silvester nicht da waren, diesen Zettel nicht bekommen haben, die müssen den nachher mitnehmen in der Auslage, diesen postkartengroßen Zettel mit unserem Kirchenmotiv drauf. Da steht dann alles Nähere drin. Die Formulare zur Ummeldung, zur Seelsorge, die liegen hinten auf dem Simson. Also ist eigentlich so im Kirchenrecht völlig klar formuliert im Pfarrergesetz. Ein Pfarrer darf die Seelsorge eines Gemeindeglieds, das nicht in der Gemeinde wohnt, nur tun, wenn das Gemeindeglied vorher umgemeldet ist. Ich habe das nicht getan in der Vergangenheit, ich will das nur sagen. Im Gottesdienst ist jeder willkommen, aber nach unserem Pfarrergesetz ist das sehr streng gehandhabt. Und es war immer ein bisschen kompliziert. Deshalb die Seelsorge hier in der Gemeinde wollen, sollen sie ummelden. Im Gottesdienst ist uns jeder herzlich willkommen. Die Formulare zur Ummeldung liegen hinten. Und dann noch ein letztes. Die unter uns, die den Notizenzettel noch nicht haben, sollen den mitnehmen mit unseren Gottesdiensten und draufschauen. Das wäre wichtig, weil die ganzen Termine der nächsten Zeit da drauf sind. Jetzt lockt mich doch noch in diesem Gottesdienst eine Frage an Sie zu richten. Wer von Ihnen wäre heute auch in den Gottesdienst gekommen, wenn er statt um 9:30 nur um 11:15 gewesen wäre? Und wer hätte nicht kommen können, weil die Kinder zu Besuch kommen und der Mann schimpft, wenn das Essen nicht um 12 Uhr auf dem Tisch steht? Wer hätte nicht kommen können, wenn es um 15:15, strengen Sie ganz mutig hoch, wer hätte nicht kommen können? Altes Dilemma, aha, Dankeschön. Hilft uns sehr, im Kirchengemeinderat werden wir nochmal drüber diskutieren. Und nun will der Herr Jesus Sie segnen. Er will Ihnen das Leben geben. Das reiche Leben, das volle Leben, das grenzenlose Leben, mitten in den Schrecken und Spannungen dieser Welt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.